Nike-Stiefel an. Ist in der Haus. In der Haupt. Der Haupt. Der Haupt.
So, es ist 13.06 Uhr und in Anlehnung an einen der vielleicht großen, größten, besten, tollsten Schauspieler aller Zeiten, an Robin Williams, würde ich jetzt ganz gerne frei interpretieren das Good Morning Vietnam in Guten Morgen, Mike! Man muss nämlich so laut schreien, auch wenn ihr jetzt denkt, Alter, der hat mir gerade die Ohren geplatzt. Ist Folgendes. Also, es ist der beste Beweis, dass die Generation Twitch, die Generation PlayStation, sie ist übernächtigt. Es ist nicht gesund. Wir hatten uns heute Morgen zum Podcasten verabredet und ich wiederhole nochmal. Guten Morgen, Mike. Es ist jetzt 13.07 Uhr. Mike ist nämlich gerade wach geworden und hat mich leicht verschlafen angerufen und gesagt, Entschuldigung, ich bin verschlafen. Ist ja nicht schlimm. Bist jetzt da, Mike? Bist wach?
Ja, und die Nacht ist vorbei, die bösen Geister sind weg, oder? Baby, wach auf, ich zähle bis 10. Ja, ich habe verschlafen, mein Gott. Ich war 9 Uhr.
Ich habe nicht nur bis 10 gezählt, ich habe bis 791 gezählt.
Ich muss mich entschuldigen, wenn der Podcast heute 2 Sekunden später kommt, weil ich war 9.45 Uhr wach, dachte, okay, wir nehmen zwischen 10 und 11 auf, das reicht. Guck aufs Handy, merkst du keine Nachricht von Carsten, dachte, so einmal noch umdrehen, geht schon, mach das und schwuppdiwupp, kann ich ja auch nichts für, war 12.30 Uhr, 8 verpasste Anrufe, Froni und Carsten, da weiß immer sofort, die Kavallerie kommt, wenn beide anrufen.
Ja, denn Roni und ich haben uns kurz geschlossen.
Ja, ja, das ist die schlimmste Allianz, die es gibt, dann ist es vorbei für mich.
Falls ihr uns ja regelmäßig hört, wisst ihr, also Mike zum Beispiel wäre, also das wäre ein Todesurteil. Das wäre ein Todesurteil. Also zum Beispiel, ich liebe ja so Sushi, ne? Und da gibt es so ein Sushi mit Nüssen drin. Das wäre für Mike tot.
Es gibt Sushi mit Nüssen?
Ja, ist richtig lecker. Oh,
mit Nüssen?
Muss ich dir heute Abend mal fotografieren? Weil
nee, schon okay, ich brauche das nicht, aber mit
Nüssen. Doch, gerne. Sehr lecker, sehr, sehr lecker. Und das wäre für Mike tödlich. Und viele andere Dinge für Mike wären auch tödlich. Und deswegen macht man sich dann natürlich Sorgen, so als älterer, erfahrener Mensch, dass man sagt, so, und habe ich Froni angerufen und ihre Antwort war, ja, als ich gegangen bin, hat er noch gelebt. Ja, ja. Das zu dem Thema.
Und soll ich dir sagen, warum ich wach geworden bin eigentlich? Ich hätte wahrscheinlich noch länger geschlafen. Es hat an der Tür geklingelt, Paket für den Nachbarn. Also diesmal müssen wir der Klingel danken, sonst wäre es noch später geworden.
Was ist mit dieser Jugend los?
Ja, nee, ich bin aber, also mal ganz im Ernst, kann von mir aus auch an Twitch liegen, kann vielleicht aber auch bis an dieser Pandemie liegen. Mein Schlafrhythmus ist nicht gegeben. Also wirklich, ich habe keinen Schlafrhythmus. Ja, also ich bin manchmal von 2 bis 4 mitten in der Nacht hellwach und könnte trainieren gehen und dann irgendwie schlafe ich oder bin ich mega müde am Nachmittag. Also mein Rhythmus ist weg.
Tatsächlich. Ist im Arsch. So, ja. Das ist aber nicht, also wir wollen uns jetzt nicht darüber unterhalten, was alles im Arsch ist, weil sonst fangen wir jetzt an, die diskutieren ja gerade schon wieder, ja, was machen wir jetzt, Lockdown, nochmal Lockdown. Also ich finde es super, mein neues Lieblingswort ist Brücken-Lockdown. Also Brücke verbindet ja A und B. Also ist das dann der Lockdown, der den Lockdown verbindet? Ich habe keinen Bock mehr, ich will jetzt raus. Also wir haben wieder angefangen, Football zu trainieren mit 9 Leuten plus Trainer macht 10. pro Platzhälfte. Wer weiß, wie groß ein Footballteam ist, weiß, wie viele Plätze wollen wir denn belegen. Also es ist völlig utopisch, es ist völlig Quatsch, aber immerhin können wir wieder Sport machen. Und ich habe festgestellt, und da muss ich mit meinem guten Freund Duck, wer mal regelmäßig Kitchen Impossible gesehen hat, weiß, das ist ein großartiger asiatischer Koch aus Berlin, der hat sich oben ohne gepostet, weil der musste das als Motivation machen, der macht jetzt nur noch Gemüsebrühe und lebt gesund. So ähnlich geht es mir auch. Also ich habe festgestellt, dass mein Wäschetrockner nicht das Böse ist. Ich dachte nämlich, dass meine Hosen alle eingelaufen sind, aber das ist falsch. Meine Hosen sind nicht eingelaufen. Das habe ich leider feststellen müssen, als ich eine Hose, die ich nicht frisch gewaschen hatte, also die habe ich irgendwann mal frisch gewaschen vor 6, 7, 8, 9, 10 Wochen, in den Schrank gelegt, die habe ich rausgeholt und angezogen.
Okay.
Ich sage es mal so. Also Moni kann froh sein, dass sie noch jetzt so aussieht, wie sie aussieht und nicht wie Karl Dall, weil der Knopf ist abgeflogen.
Oh Gott.
Ja, also ich muss jetzt auch Sport machen und deswegen möchte ich, dass das jetzt alles zu Ende ist. Ich möchte jetzt endlich wieder ins Fitnessstudio, ich möchte Sport machen und passend dazu habe ich mir ein gepflegtes Wässerchen aufgemacht. Wässerchen mit einem Schuss Zitrone, also es wird ein saurer Vormittag. Ja, ich habe jetzt gesagt, ich nehme jetzt ab.
Bist du komplett auf dem
Weg? Ich nehme jetzt ab, Diggi, das muss sein. Also mal ganz ehrlich, bald sehe ich aus wie Ottfried Fischers Bruder.
Hast du dir so gesagt, so und so viel Kilo müssen es sein?
Nee, nicht so und so viel Kilo, aber ich möchte gerne mich wieder so fühlen wie vorher, nämlich ein bisschen sportlich, ein bisschen dynamisch. Ja, inzwischen habe ich dickeren Bauch als dickere Arme und das war früher andersrum.
Egal. Ja, aber guck mal, die Einsicht ist doch erst der erste Weg zur Besserung. Das ist auch in Ordnung. Ich bin ja selber dabei, ich bin auch nicht der Fitteste gerade.
Ich habe
einen guten Schlafkasten.
Ich habe gerade auch Einsicht. Einsicht in mein Amazon-Konto. Reisewecker bestellen. So, den schenke ich dir. So einen klassischen braunen Reisewecker, den kennst du nicht für alle.
Doch, doch, den kenne ich. Meinst du mit den beiden Hörnern, sozusagen Klingeln oben drauf, so ein oder?
Nein. Braun, so ein ganz klassischer Schwarzer, der ist Wunder. Also der sieht richtig geil aus mit so kleinen weißen Zahlen drauf. Der ist echt cool. Damit ist eine ganze Generation von mir jeden Morgen aufgestanden. Der macht auch ein ganz widerliches Piep, 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 Piep.
Ja, vielleicht haben die Panthers ja auch so einen Wecker.
Ja, denn jetzt kommt's. Wir müssen jetzt anfangen. Und ich würde gerne ein paar Wochen zurückspringen. Da habe ich zu Mike gesagt, weißt du was? Also wenn ich die Panthers wäre, würde ich mich ja mal für Sam Darnold interessieren. Mhm. Kamen ein paar Nachrichten von euch, ob ich eigentlich völlig bescheuert bin. Ob ich eigentlich, was ich denn nehmen würde. Das wäre ja utopisch. Und Teddy B und bla bla bla. Wir müssen ja jetzt mal ganz deutlich so sagen. Also das, was Carolina macht, ich weiß, liebe Fabienne. Du hast Schnappatmung, du hast schlechte Laune, das macht dir, also wolltest du nicht, ist aber jetzt passiert. Also, Sam Darnold ist jetzt nicht mehr bei den Jets, also da, wo ihn Adam Gase geknechtet hat. Und jetzt ist er in Carolina und da ist er jetzt der Heilsbringer der Panthers. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich find's gut.
Ja, ich habe wirklich gemischte Gefühle bei dem ganzen Trade. Also erst dachte ich so, hä? Dann dachte ich so, dann habe ich es irgendwie ein bisschen verstanden und dann wieder, hä? Also ich finde, es macht schon irgendwo für beide Teams Sinn, aber irgendwo ist es auch ein Eingeständnis, dass der Weg, den man vorher gewählt hat, nicht geklappt hat. Dann muss man sich aber wiederum fragen, ist es vielleicht gut, einen Weg, den man eingeschlagen hat, von dem man jetzt weiß, dass er nicht so gut war, wieder zu revidieren? Sollte man das loben? Sollte man das kritisieren? Vielleicht beides? Also fang mal vorne an. Wollen wir erst
warte, bevor wir jetzt anfangen. Also wir beide.
Ich bin heiß, ich bin wach, Carsten.
Ja, jetzt ist er endlich wach. Koffein gerade pur.
Jetzt geht's ab.
Bevor wir jetzt sprechen, lass uns doch aber erstmal Leute zu Wort kommen lassen, die auch was sagen.
Gut.
Damit wir dann auch über die sozusagen und deren Meinung sprechen können.
Hallo Carsten, hi Mike. Hier ist Thomas aus dem wunderschönen Saarland. Bevor ich mich zu meinen Panthers äußern will, erst nochmal ein Statement zu Mike und seinem Ei mit Maggi. Da sind wir als Saarländer besonders stolz. Bei uns im Saarland gilt Maggi ja als Kulturgut. Wir machen Maggi so ziemlich an jedes Gericht. Nur nochmal den Hinweis an Mike, auch wenn ich ihn sehr, sehr mag, wenn er Maggi nochmal als Maggi ausspricht, dann fallen mir als Saarländer bald die Ohren ab. Zu Sam Darnold, finde ich, ist ein guter, ein solider Trade. Darnold ist ein junger, talentierter Quarterback. Und die Kosten für die Panthers, die sind auch nicht wirklich hoch. Die Picks in diesem Jahr, ein Sechstrunden-Pick, der sowieso bei uns Panthers ein Compensatory-Pick ist. Deshalb, wir gehen weiter mit 7 Picks in den Draft, können jetzt weiter an Position 8 picken oder traden sogar für die Position. Ja, wir können jetzt einen O-Liner dazu holen oder noch eine Waffe für die Offense. Also ich denke, wir gehen mit dem Trade zu Darnold gar kein Risiko ein. Ist vor allem günstiger als ein Trade mit Watson. Der wurde ja auch spekuliert, aber ich denke, da wäre die Anzahl der Picks, die wäre dazu hoch gewesen, um dieses junge Team der Panthers weiterzuentwickeln. Und was ich so im Netz lese, in den Foren der Panthers, denke ich auch, das ist ein guter Pick. Wir machen wenig Risiko damit und hoffen jetzt einfach, dass Sam Darnold bei uns seine ganzen Qualitäten entfalten kann und wir eine gute Season spielen. An euch, macht weiter so. Ich liebe euren Podcast. Ist jede Woche wirklich ein Highlight. Macht weiter so, bleibt gesund und bis demnächst.
Grüezi miteinander. Ganz liebe Grüße aus der Schweiz, genau aus Bern. Hier ist Patrice und ich wollte mich mal melden wegen dem Darnold Trade der Panthers. Gestern war ich zuerst recht geschockt und konnte es nicht ganz nachvollziehen, aber mittlerweile habe ich mich damit abgefunden und ich will einfach mal eure Meinung dazu hören. Was denkt ihr, kann Darnold bei den Panthers einschlagen? Kann er den nächsten Schritt machen, sich weiterentwickeln und ein Gesicht der Franchise werden? Und ja, meine Hoffnung ist halt, dass da wieder der Tannehill-Effekt kommen wird. Und jetzt geht er weg von, also hat unter Adam Gase gespielt und da ist natürlich klar, dass da nicht allzu viel kommt und hoffe, unter Joe Brady wird der Junge richtig abliefern und dann holen wir den Draft hoffentlich einen geilen O-Liner oder Kyle Pitts würde ich auch nehmen. Und ja, bin gespannt auf eure Meinung. Schönen Tag. Ciao zusammen.
So, jetzt können wir loslegen, Mike.
Also erstmal, grüezi Patrice in die Schweiz, wie geht's dir? So, und jetzt, ich bin noch nicht mal wach, werde ich schon gefrontet. Okay, Thomas, ich kenne das Saarland, wo das wunderschöne Saarland ist, muss man nochmal zeigen.
Das Saarland ist wirklich schön. Landschaftlich ja, ist es schön. Ich liebe das, da durchzufahren.
Ich will ihn doch nur ärgern. Ich meine das nicht ernst. Aber also, da müsst ihr jetzt ein bisschen Bildung hier reinbringen. Frage an Thomas aus dem Saarland. Sagst du Quattro Formaggi oder sagst du Quattro Formaggi? Julius Maggi aus der Schweiz, Frauenfeld. Sohn, ja, 5 Kinder hatte der Papa gehabt.
Er hat gegoogelt.
Eines Italieners. Ja, ich möchte es erklären. So, eines Italieners. Deswegen, Italiener sagen zu GG und I am Ende G. Ja, es gibt das harte G und das weiche G im Italienischen. Das harte G kommt, wenn ein A, O oder U nach dem G kommt. Das DSCH, das G sozusagen, kommt, wenn ein E oder ein I nach dem G kommt. Maggi. Das ist eigentlich die korrekte Aussprache. Dass es viele hier eingedeutscht haben, ist ja auch in Ordnung. Ich sage, Maggi ist nicht falsch. Aber jemanden anzugreifen, der es richtig macht, würde ich nicht machen. Deswegen, ich hoffe, dein Ei mit Maggi schmeckt dir.
Herzlich willkommen bei der Volkshochschule Italienisch.
Ah ja, wenn man es richtig machen will, dann komm. Da, also ich habe ja gegen niemanden was, aber wenn jemand sagt, das sei falsch, muss ich es kurz erklären.
Ja, aber da dreht sich mir auch der Magen um. Das klingt, als hättest du irgendwie einen Sprachfehler. Maggi.
Ja,
das
aber klingt so, als wenn, ist es richtig.
Ich meine, damit matscht man auf dem Ei rum, das ist richtig, aber deswegen heißt es nicht Maggi. So, also egal, ja,
ob sagst
es
jetzt Maggi... Sagst du Giovanni oder sagst du Giovanni? Hä?
Ich sag, Digga, komm her.
Ja.
Ich sag, Digga.
Digga, Giovanni. So, ich wollte nur kurz erklären, warum das so ausgesprochen wird.
Was hat Giovanni damit jetzt zu tun?
G, nach dem G kommt ein I. Oder was? Nein, nach dem G kommt ein I und dann musst du es G aussprechen. Italienisch, ganz einfach.
Nach dem G kommt ein I und der heißt Ivan. Ivan heißt immer Ivan. Da gibt es keinen, da gibt es nichts dran rumzudiskutieren. Ja,
bei Ivan ist doch kein G-Gast.
Ja, bei Ivan ist kein G. Das ist ja, definitiv.
Das G obwohl, steht für...
Stell mal vor, der heißt Ivan Gramenowski. Dann ist dann G.
Ich hab's aber versucht. Gut. Lass uns
also
über Damen
wir von Ivan, Giovanni und wie sie alle hießen, die du aufgelistet hast. Wusstest du, also konntest du mir jetzt auch sagen, was das Lieblingsspielzeug der zweiten Tochter des Maggi, was auch immer Erfinders war?
Ich kann dir nur sagen, wie es richtig ausgesprochen wird. Und dass er Julius hieß.
Weißt du, ey, liebe Grüße in Saarland. Ich gebe dir die Anschrift, fahr da hin, hau ihm Gong. Weißt du, das ist okay. Trag das aus wie Männer. Ist mir völlig egal. Ja. So, apropos, jetzt
komm
ist
ran.
Es ja, jetzt, genau, komm ran. Jetzt ist es ja soweit. Also, Sam Darnold ist offiziell ein Carolina Panther. Und ja, Teddy B or not to be, das ist jetzt die Frage. Also, ja, der Weg... Da sind wir wieder bei schlechten Songs. Der Weg wird weiter sein. Xavier Naidoo, bla bla bla. Ja, ganz ehrlich, ich finde den Move extrem schlau. Hat nämlich folgenden Hintergrund. Als damals der Head Coach der Carolina Panthers ein Interview, also sein Vorstellungsgespräch hatte, um die Jets zu übernehmen, hat er sehr lange einen Skype-Call gemacht mit Kollege Sam Darnold. Und der war völlig begeistert davon, wie dieser junge Mann trotz seines noch nicht so fortgeschrittenen Alters Vollgas gegeben hat in der Analyse, in vor allem der Selbstkritik und. Und er hat gesagt, du, also geiler Quarterback ist das. So, und jetzt haben sie ihn. Und besser kann es eigentlich nicht laufen, denn wir überlegen mal. Also, in Cincinnati ist Burrow der Heilsbringer. Der hat jetzt zwei ein paar Spiele gemacht, dann war Knieverletzung und dann war Schluss. Also im ersten Jahr nicht wirklich Erfahrung gemacht. Jetzt hast du jemanden, der ist jünger als Burrow und hat aber schon 83 NFL-Spiele gemacht. Und das unter Adam Gase. Das ist sozusagen wie, also einbeinig laufen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, die Erfahrung bei dem jungen Alter zu dem Preis, 6-Runden-Pick, Schnäppchen, geil gemacht.
Kann man, ja doch, ist auf jeden Fall ein Schnäppchen. Bevor ich Xavier Naidoo zitiere, glaube ich, sage ich Maggi. Lass uns doch erstmal sagen, was bei diesem Pick passiert ist. Wir haben noch gar nicht gesagt, was für Picks rübergegangen sind. Also bei den Jets, ne, Sam Darnold zu den Panthers, dafür, deswegen auch Schnäppchen, geht ein Zweitrunden-Pick im Jahr 2022, ein Viertrunden-Pick im Jahr 2022 und ein Sechstrunden-Pick in diesem Jahr an die Jets. Und da frage ich mich auch, warum, oder viele fragen sich wahrscheinlich, warum machen die Jets das, einen ihrer besten Spieler der letzten Jahre für nicht mal sozusagen einen Erstrunden-Pick abzugeben? Wir haben andere Trades dieses Jahr mitbekommen, Goff, Stafford, was weiß ich, da sind ja richtig Picks hin und her geflogen, in diesem Fall nicht. Und bevor ich, glaube ich, über Teddy B diskutieren möchte, würde ich gerne auch fragen, oder warum haben die Jets das gemacht, lieber Carsten?
Ja, ich meine, springen wir erstmal ins Jahr 2018 zurück. Also, die Jets waren an 6. Und wollten aber unbedingt Sam Darnold haben. Haben deswegen sich hochgetradet auf 3 und haben dafür 3 Zweitrunden-Picks hergegeben. 3.
Yep.
So. Also Geschäftspolitik scheint nicht unbedingt das zu sein, was der GM als Hauptfach gehabt hat. Das kannst du mir nicht erzählen. Das ist völlig unlogisch. Also unlogischer kann es nur noch sein, wenn du überlegst, also dieses Hochtraden, das ist ja ein klares Signal, dass du einen Quarterback willst, dass du, weil einen Receiver kriegst du auch noch an 4, 5, da musst du nicht ganz so hoch gehen. Überleg mal, was mich, also für mich die abstrusesten, wirklich die abstruse, also die Jets waren schon abstrus, aber überleg mal, Jared Goff, das ist der jetzt nicht mehr bei den Rams, aber bei den Lions ist, von 15 auf 1, von 15 auf 1 hochgetradet 2016. Und dafür gab es einen ersten, einen zweiten und zwei Drittrunden-Picks im selben Jahr. Das war auch moderner Straßenraub. Also, das ist, ja, ich verstehe es nicht. Also, ich verstehe nicht, warum man das macht. Und Sam Darnold, wie gesagt, der Fehler der Jets war nicht Sam Darnold. Der Fehler war, Adam Gase auf Sam Darnold loszulassen.
Ja, da bin ich auch voll bei dir. Wir haben es bei den Rams aber auch kritisiert, in diesem Goff-Trade, dass sie halt auch irgendwo zugegeben haben, dass sie es damit verkackt haben. Wir können auch Grüße an Mitch Trubisky schicken, weil das war ja auch ein hochgetradeter Pick. Ich finde auch bei den Jets hast du einfach eingesehen, dass man jetzt handeln muss. Und das meinte ich eben ganz am Anfang, als ich angefangen habe mit, muss man das kritisieren oder loben, wenn man zugibt, etwas falsch gemacht zu haben und dann zu reagieren. Also ist es dann einfach nur Einsicht? Ich find's gut. Genau, oder? Also du hast den GM schon angesprochen, ist ja doch der gleiche GM, der damals Darnold gedraftet hat, Joe Douglas. Der hat das ein bisschen versucht zu erklären und gesagt, ich war auch irgendwo gezwungen, jetzt diesen Reset-Knopf zu drücken, denn, und das macht für mich sehr viel Sinn, und das erklärt vielleicht so ein bisschen, um mal einmal die Jets-Franchise hier zu erklären und die Fans da draußen, die ja schon viel gelitten haben in den letzten Jahren, zu helfen, sag ich mal. Darnold hätte in den nächsten beiden Jahren 28,7 Millionen verdient. Und wenn sie jetzt an zwei, das ist ja eine sehr, sehr gute Position, einen Quarterback neu holen, spielt er erstmal für die nächsten Jahre, also für die nächsten vier Jahre zumindest, unter einem Rookie-Contract. Ja, der ist auf 35 Millionen begrenzt über vier Jahre. Das heißt, wenn du jetzt Darnold halten würdest, ja, was schon mal per se Quatsch ist, wenn du einen neuen Quarterback holst wahrscheinlich, dann einen neuen Quarterback holst, gibst du viel zu viel Geld aus und machst vielleicht auch ein bisschen den Fehler, den du die Jahre zuvor gemacht hast, und zwar zu wenig Geld zu haben, um den Quarterback ein gutes Team aufzubauen. Darnold kennt das. Deswegen waren die Jets auch irgendwo gezwungen, Darnold abzugeben. Ich find's dann nur irgendwo krass, dass es trotzdem kein besseres, höheres Angebot gab scheinbar auf dem Markt als das der Panthers. Weil, klar, die Jets wollten Darnold abgeben, weil sie wollten einen neuen Quarterback holen. Ist jetzt auch egal, ob das Wilson oder sonst wer wird. Aber die Panthers waren das einzige Team, was scheinbar ein Angebot gemacht hat, wo sie dann irgendwo gesagt haben, komm, ist in Ordnung. Weil ja, ein Zweitrunden-, Viertrunden-Pick ist schon nett, das ist schon ganz cool, ja. Und auch ein Sechsrunden-Pick. Aber das ist jetzt auch nicht, wo du sagst,
wir haben dafür damals viel Geld bezahlt.
Genau, deswegen sind die Panthers da auf jeden Fall ein Sieger, was den Trade als solchen angeht, weil du einen Quarterback bekommst, wie du auch schon vollkommen richtig gesagt hast, der in den letzten Jahren sehr viel gelitten hat, weil er mit dem Coach nicht funktionierte. Ich würde da auch Adam Gase vom Bus werfen. Sorry an alle Adam Gase-Fans da draußen, sollte es die geben. Aber ich würde auch gerne über die Panthers reden, weil, also, Darnold ist wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, ein Upgrade zu Teddy B. Ist es aber fair, Teddy Bridgewater jetzt so vom Bus zu werfen und zu sagen, du bist jetzt die Nummer 2? Also machen sie das nur, weil sie sagen, okay, Darnold war halt jetzt auf dem Markt, günstiger kriegen wir den niemals, wir müssen das versuchen. Weil irgendwo ist das jetzt wirklich, finde ich, auch ein Stempel für, das war's, für Teddy Bridgewater. Weil für mich war das so ein bisschen bei den Saints so eine Wiederauferstehung. Er hat wieder allen Kritikern gezeigt, er kann es nach den schwierigen Jahren, er war ja auch bei den Jets und Co. und hat sich dann den neuen Starting-Quarterback-Platz gesichert bei den Panthers. Und jetzt wird ihm wieder einer vor die Nase gesetzt. Kann man sich davon erholen, nochmal irgendwo Starter werden? Oder ist jetzt die Quarterback-Karriere des Teddy B eher, du bist jetzt die Nummer 2?
Der ist die Nummer 2, hundertprozentig.
Also ich meine,
für mich ist es ja so, du musst ja das große Ganze sehen. Das klingt jetzt auch wieder sehr philosophisch. Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei oder keine Ahnung?
Mach das,
auch egal. Also du hast Pro Days. Diese Pro Days finden ja an unterschiedlichen Daten statt. Da kann nicht jeder hin, manche Sachen überschneiden sich und so weiter und so fort. So, jetzt springen wir ein paar Tage zurück. Also Brigham Young, die Cougars in Utah, veranstalten einen Pro Day. Zach Wilson heißt der junge Mann. Charmant, sieht nett aus, so ein typisches Werbegesicht. Geiler Typ. Also für mich, können wir alle jetzt noch diskutieren, wer ist auf 1, wer ist auf 2, wer ist auf 3. Abwarten. So, jetzt haben wir folgende Situation. Du hast direkt vor dem Pro Day der Brigham Young Cougars, also von Wilson, mal eben kurz die 49ers, die All-In gehen, die nach oben gehen. Das war der erste Moment, wo dieses, wie du es immer bei der Formel 1 so schön nennst, Fahrerkarussell plötzlich anfing sich zu drehen. Die 49ers haben hochgetradet, bevor alle Pro Days durch waren. Also Trey Lance zum Beispiel. Die haben einen vollen Fokus auf Wilson gelegt, einen vollen Fokus, haben mit ihrem Signal gesagt, pass auf, wir müssen nach oben, wir müssen nach oben, wir müssen nach oben. So, Dolphins haben davon profitiert. Wenn du jetzt guckst, die hatten vorher auch ein Angebot abgegeben, ein höheres Angebot, was die Jets noch überlegt haben und so weiter und so fort. Die waren also in diesem Sam Darnold-Karussell mit drin, sind abgesprungen. Somit bleiben nur die Carolina Panthers übrig. Und das ist dann natürlich für die der ideale Moment gewesen. Die hatten bestimmt auch ein höheres Angebot abgegeben. Haben dann natürlich aber bei diesem Move gesehen, Moment mal, unser Mitbewerber um Sam Darnold, der geht gerade in eine andere Richtung. Jetzt lasse ich mich nicht ausrauben, ich nehme das Angebot zurück, was ja auch zurückgenommen wurde. Und dann gab es ein neues Angebot. Und dieses neue Angebot ist natürlich jetzt um Längen niedriger. Und für einen Quarterback mit über 80 NFL-Spielen auf dem Buckel, ja, er hat Gespenster gesehen und er hatte die Knutschkrankheit, was er alles hatte. So, ist aber ein junger Mann. Aber trotzdem mit NFL-Erfahrung und viel, viel Talent. Wenn ihr mal Zeit habt am Wochenende, und wir sprechen ja immer drüber, dass man irgendwie außer zu Hause sitzen und ein bisschen twitchen und ein bisschen dies und ein bisschen das nichts zu tun hat, weil Sportstudios und Restaurants und alles Mögliche dazu, dann guckt euch bitte nochmal Sam Darnolds Highlight-Tape vom College an. Wenn die das schaffen, in Carolina den wieder auf Null zu drehen, also diesen berühmten Reset-Knopf zu drücken, ist es eine geile Partie.
Aber was ist denn mit den Bears? Was ist denn mit den Patriots? Also ich stimme dir voll zu, du hast vollkommen recht, du hast es wunderschön erklärt, wie das abgelaufen ist, aber haben die Bears und die, ich muss auch mein Team mit reinwerfen, Patriots einfach gesagt, du, ein Zweitrunden-Pick, ein Viertrunden-Pick und ein Sechsrunden-Pick ist uns Darnold nicht wert? Also aus Sicht der Patriots...
auch verschlafen.
Bill Belichick, ja, ich glaube nicht, dass Bill Belichick was verschlafen hat, ich glaube, Bill Belichick hat dann einfach die Meinung, ich versuche es lieber nochmal
mit... Hund gerade an dem Tag nicht.
Ich versuche es lieber nochmal mit Cam und vielleicht draften wir noch irgendwas, aber aus Sicht, ich will jetzt noch nicht jedes Mal die Bears vom Bus werfen, aber... Die haben jetzt Andy Dalton
geholt. Die liegen ja auch unterm Bus bei dir.
Ja, ich versuche ja nicht immer nur auf ein Team draufzuhauen, ehrlicherweise. Andy Dalton kann ja auch funktionieren, aber wäre es nicht vielleicht cleverer gewesen, versuchen, Trubisky abzugeben? Also haben sie ja, Dalton nicht zu holen, sondern vielleicht dann auch noch ein bisschen was zu investieren für einen Sam Darnold? Weil das, was die Panthers da auf den Tisch gelegt haben, glaube ich, hätten ein, zwei Teams auch noch gekommen. Die haben sich dann offensichtlich dagegen entschieden und die Panthers haben das Rennen gemacht, also vollkommen in Ordnung. Für Darnold ist ja eine riesige, also für Darnold jetzt besser kaum laufen können. Der hat jetzt einen Coach, der an ihn glaubt, er ist mit Robbie Anderson wieder vereint, auch ein Duo, was super funktioniert hat bei den Jets, also auch Robbie Anderson wird sich sehr freuen, wieder Sam Darnold an seiner Seite zu haben. Ich finde nur, weil wir gerade drüber geredet haben, auch Kritik am Management. Müssen wir vielleicht jetzt schon, oder wir können auch erst abwarten, aber ich mache eine Vorhersage oder eine, ich hebe den Finger leicht und senke ihn vielleicht wieder. Die 49ers. Ich mag sie. Sehr gerne. Ich finde die 49ers eine geile Franchise. Jimmy G ist jetzt ein Quarterback. Da gibt es viele Kritiker. Da gibt es ein paar, die aber sagen, er hat eigentlich viel Potenzial.
Wann und es gibt das viel Geld, was im Umlauf ist.
Eben. Wann ruft er sein Potenzial endlich ab? Weil ich bin auch felsenfeste Überzeugung, dass das, was wir von Jimmy G gesehen haben, ist eigentlich noch nicht alles, was er kann. Aber das Gleiche sagt man ja auch so ein bisschen über Jared Goff. Und die Frage, die du irgendwann stellen musst, ist, werden wir es überhaupt nochmal sehen? Weil ganz egal, wie viel Potenzial jemand hat, wenn er es nicht schafft, abzurufen, und die 49ers haben ja ein gesundes Umfeld, da hat er ja eigentlich, da kann er sich ja entfalten, dann musst du halt irgendwann sagen, ey Diggi, mir scheißegal, wie viel Potenzial du hast, du bist jetzt weg, weil wir können nicht mehr warten. Und diesen Spieler da mit einem riesen Vertrag auszustatten, um dann hochzutraden an 3, um vielleicht Wilson zu bekommen, der wahrscheinlich jetzt weg ist an 2, ist das ein guter Move? Hat man so viel Vertrauen in vielleicht Trey Lance, Justin Fields oder Mac Jones, weil Wilson ist jetzt wahrscheinlich weg, weil es ist ja trotzdem ein Risiko davon in Niners gewesen, zu sagen, wir setzen das Signal, was du gesagt hast, an 3 zu gehen für eventuellen Wilson, und jetzt sieht es so aus, als wenn Wilson gar nicht da ist, weil jetzt hast du deinem Jimmy G einen riesen Vertrag gegeben, jetzt hast du nach oben getradet, was du nur machst für einen Quarterback, wie du auch schon gesagt hast, heißt, du hast jetzt deinem jetzigen Quarterback einen riesen Vertrag gegeben und kriegst jetzt in 3 wahrscheinlich einen Quarterback, den du nicht genommen hättest, wenn du an 1 oder 2 gewesen wärst. Ist das Management-like jetzt keine 1 plus? Ich sag's mal so, oder?
Ja, ja.
Ey, komm. Also wenn sie Justin Fields holen und der spielt jetzt, er kommt 8 Mal im Pro Bowl, okay, aber...
Also, wir müssen mal gucken, was haben wir denn? Also, Trevor Lawrence, ja. Unter uns jetzt. Ich lege mich jetzt mal aus dem Fenster. Trevor Lawrence Draft Stock, also sein Wert, wie die Teams ihn wahrnehmen, fällt gerade ins Bodenlose. Und das ist so dieses selbstgemachte Problem. Du arbeitest dein ganzes Leben auf ein Ziel hin, Profi werden. Du arbeitest im Gym, du arbeitest im Filmroom, du ackerst, du gehst laufen, du machst, du tust. Und was machst du? Es ist ein Medical angesetzt. Also, da musst du hingehen und beweisen, dass dein Körper funktioniert. Also dieses klassische medizinische Untersuchen, bei dir einmal husten, kriegst einen Finger in den Po und so weiter und so fort. So. Und Trevor Lawrence hat sich entschieden, nö, kann ich nicht, will ich nicht, möchte ich nicht. Da heirate ich lieber. Also, der weiß schon, dass dieses Medical stattfindet. Der weiß auch, dass das vor der Draft stattfindet. Ist ja alles cool. Also, dass du unbedingt vorher noch heiraten willst, du weißt schon, ne? Also, das ist für mich auch so ein Punkt, Trevor, ne? Also, dieser Satz, ja, ich will, ohne Ehevertrag, ist teuer. Aber das ist ein anderes Thema. Wenn man jetzt das sieht, was ist denn für ihn jetzt wichtig? Also, es gibt Leute, die, ganz viele Analysten fangen jetzt schon an zu sagen, der ist sich zu sicher. Und zu sicher ist immer gefährlich. Da möchte ich nur mal unser Buch kurz mal erwähnen. Jamarcus Russell. Der dachte auch, ich bin eh die Eins, Messe ist gelesen. Ist jetzt charakterlich kein zweiter Jamarcus Russell, aber ich finde es fragwürdig. Dann guckst du dir die Pro Days an, ja, war cool, war aber irgendwie so, ja. So, und dann hörst du zum Beispiel, und das war, ich habe mir den ganzen Pro Day angeguckt von Zach Wilson, den kompletten. Für den muss es eine neue Rubrik geben. Eine komplett neue Scouting-Rubrik. Und zwar, also Würfe, die nicht gehen. Also normalerweise, kurz erklärt, du hast einen Plant Foot und du hast den, also du stellst beide Füße auf den Boden und wirfst. Das macht der nicht. Der macht so ein bisschen Patrick Mahomes 2.0. Der ist ganz oft bei einem Wurf mit beiden Beinen in der Luft. Also aus dem Lauf, gegen die Laufrichtung und dann auch noch springt. Und dann kommen die Dinger aber auch noch genau an. Ich bin persönlich, also ich mag den Jungen, der sieht so richtig charmant aus. Da, wenn ich jetzt GM wäre, würde ich sagen, Digga, was glaubst du, was wir mit dem an Werbung machen können? So, dann hast du auf der anderen Seite noch Justin Fields. Justin Fields, können wir uns dran erinnern, College, Halbfinale. Mike saß da, wir haben Sendung gemacht, war cool, war alles fein, war alles schön. Der Typ kriegt 2, 3 Hits, geht zu Boden, kommt wieder hoch, an Riechsalzfläschchen, Rippen gebrochen, aber Coach, ich geh wieder raus. Und also unglaublich. So, jetzt bist du GM und du musst sagen, ich habe 1, 2, 3, ich habe 3 Jungs zur Auswahl. Für mich ist das nicht mehr klar. Das geht jetzt komplett auf diese Interviewsituation und, weil dass die Jungs Football spielen, ist klar. Aber wer setzt welches Zeichen? Wilson zum Beispiel, ich möchte jetzt hier nicht den Wilson-Fanclub gründen mit Mike, aber der heiratet nicht. Der macht nicht Halligalli nebenher. Der hat vor seinem Pro-Day einfach mal gesagt, weißt du was, ich lade mal meine Lieblingsreceiver, die sollen mal 2 Wochenenden bei mir langkommen, da unten im sonnigen Kalifornien, und dann gehen wir mal auf den Sportplatz. Die waren auf einem normalen Sportplatz, die haben tagelang zusammen gearbeitet. Finde ich geil. Das wäre für mich, wenn ich jetzt an 1 aussuchen müsste. Alter, ich hätte so Magenschmerzen. Ich könnte mich nicht entscheiden.
Ja, finde ich auch einen geilen Move. Hat Tom Brady auch gemacht, hat gut funktioniert. aber wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, du bist die Jaguars. Was machst du, Carsten? Du hast jetzt ein Plädoyer gehalten, dass es ein offenes Rennen ist, nachvollziehbar, aber du musst, also du bist jetzt die Jacksonville Jaguars, du musst einen nehmen.
Ich habe es doch gerade gesagt, ohne Scheiß. Du könntest mir ein Stück Kohle in den Arsch stecken, wenn ich der General Manager der Jacksonville Jaguars wäre. Vor der Draft, eine Woche lang, ein Stück Kohle im Arsch, kommt ein purer 20K-Räder raus. Also mehr Druck kannst du nicht haben im Darmtrakt. Das geht nicht. Weil du bist so verkrampft. Überleg doch mal. Ein Trevor Lawrence, ja, guck dir die ganzen Elite 11-Geschichten an, also wo er Highschool-Schüler war und schon tatsächlich mit Justin Fields und so weiter und so fort um die Wette gebettelt hat. Da Tua Tagovailoa war auch noch mit im Rennen. Also die ganzen Großen, die jetzt aus dem College kommen, die jetzt auch am College gerade sind, wie zum Beispiel Spencer Rattler, die haben da gezeigt, dass sie einfach schon in der Schule fast schon auf NFL-Niveau gecoacht wurden und vorbereitet wurden. So, jetzt hast du 3 Jungs, die eigentlich mehr, also 4, 5, Zach, ehrlich, also überleg mal, Trevor Lawrence, Justin Fields, Trey Lance, Zach Wilson, Mac Jones, und dann würde ich tatsächlich auch noch Kyler Trask mit reinwerfen und vielleicht auch noch David Mills aus Stanford, also Kyler Trask aus Florida. So. Ich würde an 1, sie werden Trevor Lawrence nehmen, ja, weil ist der Größte, ist ja und hier und da und Clemson und hier, ach ja, ist ein ganz, ganz sicherer Nummer 1. Ich finde es tatsächlich großartig. Ich habe Bucky Brooks zugehört, einem US-Kollegen von uns, der sagte, das ist für mich gar nicht mehr so klar. Die Pro Days zum Beispiel von Zach Wilson waren zu gut. Sie waren zu gut. Der war zu gut vorbereitet. Der hat zu viel seiner Freizeit investiert. Und ich würde, als wenn ich jetzt Jacksonville Jaguars wäre, ich würde sagen, pass auf, machen wir mal was ganz anderes. Und da kommen wir gleich zur Taskforce haben. Ich würde tatsächlich vielleicht traden. Ich würde die 1 gar nicht nehmen. Ich würde die 3 nehmen oder so. Oder die 5. Du hast, musst du wirklich, also ist Trevor Lawrence der Heilsbringer? Das ist so ein Risikoding. Ich weiß es nicht.
Bevor du Taskforce haben abspielst, weißt du, was die Headline unserer Podcast-Folge und der FC Schalke 04 gemeinsam haben? Kohle im Arsch.
Kohle im Arsch.
So wie du das gerade gesagt hast, finde ich das eine sehr schöne Headline auf jeden Fall für gleich.
Ja, aber weißt du, es ist ja so, unter Druck entsteht ein Diamant aus Kohle. So. Und ich verstehe, da, jetzt kommt Urban Meyer und Vollgas und hast du nicht gesehen. Ja,
ich halte mich kurz zurück mit dem, was ich dazu sagen wollte, weil ich glaube, du wolltest eine Audi abspielen, oder? Dann warte ich kurz.
Ja, also da schlagen wir gleich den Bogen.
Ja, okay, komm. Dann warte ich kurz noch zur Antwort.
Ja, dann wartest du, das ist aber sehr, sehr.
Ja, Taskforce Hamm warte ich immer, liebe ich.
Taskforce Hamm, hab ich dir den Link geschickt von den Hörspielen? Also nein, habe ich noch nicht.
Noch nicht,
nein. Habe ich noch nicht. Habe ich wirklich noch nicht?
Ich glaube nicht, nee.
Okay, muss ich machen. So, also Taskforce Hamm, geht los.
Moin, ihr Pillendreher, der Dirk aus Hamm hier. Also, was die Seahawks momentan feiern, man weiß es nicht. Na, ich verstehe den Unmut von ganz, ganz vielen Fans, die dann sagen, pass mal auf, wir haben nur noch 3 Draftpicks, was soll dabei rumkommen? Wir haben außerdem keine Kohle, um einen Spieler zu leisten und geben dann für Lockett eine ganze Menge Kohle aus. Entweder ist John Schneider die letzte Pelle dieser Welt und sollte den gleichen Zug nehmen wie der Schottenjoppes, oder aber der kommt noch mit so einem Mörder-Deal um die Ecke, weil ich ganz hart feiern würde, und der ruft einfach meinen Jacksonville an und sagt, pass mal auf, Jungs, so ein Russell Wilson, ne, für den krieg ich ja doch bestimmt was. Ne, gib mir mal eine erste Runde, eine dritte Runde und gib mir mal Gardner Minshew dabei. Also für mich mein Wunschtraum. Ganz ehrlich, Wilson ist unzufrieden, der ist seit Jahren unzufrieden und im Prinzip, ich kann ihn verstehen, ja, allerdings hat er auch sehr viel Kohle dafür gekriegt. Andersrum muss ich sagen, Minshew hat mich völlig überzeugt, ich finde, das ist ein coolen Hund und ich glaube, spielerisch ist der gar nicht mal so kacke, wenn du ihm eine Chance gibst. Und ansonsten, ja, O-Line, ich wünsche euch was, bis denn.
So, und das ist nämlich genau die Situation. Du kannst dir sicher sein, dass das ein oder andere Team völlig verzweifelt bei Jacksonville anrufen wird.
Also erstmal, Dirk ist eine absolute Legende. O-Line.
O-Line. Deswegen, also wie gesagt, wenn ich Jacksonville wäre, ich wüsste es nicht. Natürlich gibt es ganz viele, so, die sagen, ja, und mit Trevor Lawrence sind die Jacksonville Jaguars das Beste der nächsten Jahre in der AFC. Wow.
Also,
Schwalbe macht noch keinen Sommer.
Fangen wir mal da an. Wenn die Jacksonville Jaguars nicht Trevor Lawrence nehmen und er sollte irgendwo eine Riesenkarriere hinlegen, das wirst du dir in die nächsten 30 Jahre vorwerfen, weil Trevor Lawrence hatte einen Hype als Quarterback im College, den hatte kaum ein anderer. Wenn sie den nicht nehmen sollten, gehen sie ein hohes Risiko ein, für das sie natürlich belohnt werden können.
Wenn sie ihn nehmen und er verkackt, dann sind sie die Deppen der Nation.
Ja, genau, aber nee, dann ist, glaube ich, ist ja spekulativ jetzt hier alles, dann wird der Tenor eher sein, ah ja, aber er war ja eigentlich ein Guter. Wenn sie ihn aber nicht nehmen und er rasiert, sagt jeder, wie bescheuert waren die? Das war doch klar. So, ich glaube, das wird eher in die Richtung gehen. Andererseits, du kannst fürs Risiko nicht belohnt werden, weil sollte Wilson dann Lawrence ausstechen, bist du der größte Macker auf die nächsten 30 Jahre, was der General Manager angeht. ich bin sogar ein bisschen bei dir, Carsten. Ich finde, also Trevor Lawrence hat den Hype irgendwo verdient. Was mich nur bei Trevor Lawrence immer gestört hat, als ich ihn habe spielen sehen, auch bei den College-Übertragungen von uns, sobald das Spiel nicht in die richtige Richtung lief, sobald sie hinten lagen, hatte ich bei ihm selten das Gefühl, dass er jetzt sagt, Leute, wir packen das jetzt geht's ab, wir gehen rein, wir drehen das noch.
Du Justin meinst, Fields das, hat das, mich komplett... Das, was Kollege Oliver Kahn immer gesagt hat. Eier. Wir brauchen Eier.
Ich will jetzt nicht Oli Kahn mit Trevor Lawrence vergleichen, aber ja, so ein bisschen die Mentalität, die fehlt mir. Justin Fields hat mich dahingehend komplett abgeholt, zu sagen, ich bin hier halb tot, scheiß drauf, ich werfe den Ball mit einem Finger, wir schaffen das noch. Das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, die ein Quarterback in der NFL haben muss, die vielleicht auch ein bisschen einem Jared Goff gefehlt hat, der ein erster Overall-Pick war. Eine Leader-Mentalität, voranzugehen, zu sagen, wir schaffen das. Man hat das ein bisschen Joe Burrow ja auch vorgeworfen, dass er dieses leicht Überhebliche hatte mit, ich will jedes Spiel gewinnen und wenn ich zu den Bengals gehe. Ich finde das aber irgendwo auch eine Einstellung, die brauchst du. Du musst als Quarterback, auch im jungen Alter schon, das ist die NFL, das ist die höchste Liga, du musst da funktionieren. Du musst das Mindset haben, zu sagen, das ist mein Team, wir schaffen das, wie überlegen wir uns, aber wir schaffen das. Und wenn du das nicht hast, ich will jetzt nicht Trevor Lawrence komplett absprechen, ich kritisiere nur, es gibt Momente, wo ich nicht das Gefühl hatte, dass er das mitbringt. Und ich hoffe, dass ich mich da täusche, das kann ja noch passieren, aber das ist das, wo ich selber als GM auch überlegen würde, ist dahingehend, was Mentalität, was Mindset, was Willenskraft angeht, ist dahingehend vielleicht ein Wilson oder ein Justin Fields oder wer auch immer besser. Und ich glaube schon, dass es die Gedanken gibt. Ich glaube aber auch, dass Trevor Lawrence nicht von der 1 zu nehmen ist, weil wenn du den nicht nimmst, Carsten, du wirst ja, als GM du, nirgends, ja.
Wenn es nicht funktioniert, wenn, aber nochmal, also wir alle kennen den Film Draft Day. Da war auch klar, ja, geht er nicht. Also mal gucken. Ich bin wirklich gespannt.
Stell dir das mal vor, Carsten, wir sitzen da beim Draft und plötzlich heißt, in the Jacksonville Jaguars, with the first pick, Zach Wilson. Alter, ich glaube auch die Jets, den wollten wir.
Die Jets, den Fusselkopf, der aussieht wie Icke auf dem Kopf, den wollen wir nicht. Wir wollen den Kleinen, der so nett lächeln kann.
Ey, das ist ja so wild, also, ist ja so geil.
Also, was ich euch nur so, also ihr müsst es nicht gucken, ich erzähl's euch einfach mal. Brigham Young, da sind wir wieder bei den Bears. Jim McMahon kam daher. Steve Young kam daher, also das waren jetzt keine Nasebohrer. Ty Detmer kam daher. Und jetzt eben Zach Wilson. War der Jüngste, der jemals für die Brigham Young Cougars gestartet ist. Was viele, viele GMs, glaube ich, sehr, sehr glücklich macht, ist, das ist nun mal ein Mormonen-College. Da ist jetzt nichts mit Halligalli und Gronk-mäßig Party hoch den Rock rein den Stock, sondern da ist wirklich solides, ganz braves Studieren angesagt. Der junge Mann hat also seinen Pro-Day abgehalten. Da war jeder da. Und ich habe viele, viele Pro-Days in meinem Leben schon gesehen. Also, dass General Manager und Head Coaches klatschen wie auf einem Justin Bieber Konzert. Habe ich noch nie, also nicht so regelmäßig erlebt. Und tatsächlich, Zach Wilson rollt nach links raus gegen die Laufrichtung und serviert den Ball so präzise, also wirklich direkt auf die Fingerspitzen. Das war körperliche Meisterleistung und da gab es tatsächlich Standing Ovations. Und ich habe gedacht so, warte mal, das ist jetzt eine paradoxe Situation. Auf der anderen Seite dürfen wir eine Sache nicht vergessen, Justin Fields, das, was er geleistet hat mit gebrochenen Rippen, das Team zu führen und jetzt mal eben kurz eine Fabelzeit auf die 40 Yards zu laufen, unglaublich, wirklich unglaublich. Auf der anderen Seite ist Trevor Lawrence Trevor Lawrence und ich bin echt, ich weiß es nicht.
Es wird ein spannender Draft, wir dürfen aber nicht die Seahawks-Frage von Dirk aus Hamm vergessen, ansonsten kriegen wir wieder 5 Audionachrichten, dass wir die Seahawks-Frage vergessen haben und bitte beantworten sollen. Lass uns auch kurz darüber reden. Ich würde das gerne kombinieren.
Die Seahawks sind im Arsch. Da brauchen wir nicht lange drüber zu diskutieren.
Ja, pass auf, ich würde das gerne kombinieren mit einer Instagram-Nachricht, die ich erhalten habe unter der Woche von Roman Steiner. Roman, keine Sorge, hab dich ganz doll lieb, aber ich würde das gerne nutzen, um das zu diskutieren, weil der hat mir einfach geschrieben.
Wenn du so anfängst, dann ist es Hass. Dann ist der
nein,
Bus schon
nein, nein, nein,
das ist
nicht Hass. Ich mag Roman sehr gerne. Ich finde nur ein kleiner Hinweis an alle da draußen, ihr könnt uns gerne schreiben, aber versucht, also achtet auf eure Formulierungen. Er hat mir geschrieben, ohne Hallo oder nix, das ist jetzt gar nicht mal so schlimm. Sorry Mike, aber leider hast du die Seahawks ein wenig falsch eingeschätzt. Das finde ich schon mal, natürlich habe ich hier nicht die Weisheit mit Löffeln gegessen und weiß alles, aber ich gebe eine Einschätzung ab. Man kann diese Einschätzung natürlich auch anders sehen, aber zu sagen, die Einschätzung ist jetzt schon mal per se falsch, halte ich für hochgegriffen, sage ich mal. Er schreibt nämlich, ich wette mit dir, die Seahawks werden mit Minimum 6 Picks aus dem Draft gehen. Also er rechnet wohl damit, dass noch Trades passieren. Und dass sie für Griffin nicht zahlten, macht Sinn, da der Preis der Jacks jenseits von Gut und Böse war. Warten wir es ab auf den nächsten Podcast. Also hat es ganz lieb geschrieben. Ja. Worum es mir nur geht, ist, versucht immer zu deklarieren, was Fakt ist und was eine Meinung ist. Ich sage ja auch, ich gebe hier Einschätzungen ab. Wenn die Seahawks was anderes machen, als ich hier sage, kann gut sein. Ist sogar eher die Quote, als dass ich genau sage, was sie machen werden. Nur wir wissen alle nicht zu 100%, was sie tun werden. Wir geben ja alle Einschätzungen ab, weil im Endeffekt weiß das nur der GM selber oder der Head Coach oder eben Wilson, wie das da ablaufen wird. Ich gehe aber die Wette ein. Ich glaube nicht, dass die Seahawks mit 6 Picks aus dem Draft gehen werden, wenn sie die aktuell 3 haben. Und ich glaube auch, das haben wir in der letzten Folge ja schon groß diskutiert, die haben mit die schlechteste Ausgangsposition dieses Jahr. Die haben nur 3 Picks, die haben kaum Cap-Space. Da kann, tut mir leid, Dirk aus Hamm, ich liebe dich, der kann da zaubern, wie er will, der Kollege Schneider. Die werden nicht hochtraden. Also glaube ich. Ich deklariere das als Einschätzung. Ich glaube, sie werden nicht hochtraden. Wenn, wäre das ultra krass. Ich würde aus dem Stuhl springen, aber ich kann es mir aktuell nicht vorstellen.
So. Du? Ist mir scheißegal. Podcast. Ey, jetzt mal ernsthaft. Du bist ja immer der, also ich mag die Seahawks, definitiv. Aber du bist ja selbst dafür verantwortlich, in welche Scheiße du dich reinmanövriert hast. Und wenn du nur 3 Picks hast, ist es ja nicht, dass einer an der Straßenecke steht mit einer Walter PPK und sagt, Dinger, gib mir deine Picks. Oh, Entschuldigung. Und ich bin ausgeraubt worden. Sondern du hast Missmanagement betrieben.
Nee, du hast einfach Management betrieben, dass du Jahre zuvor, wofür du die Picks ja auch abgegeben hast, investiert hast, um was zu holen. Und das hast du eben nicht geschafft. Und jetzt leidest du darunter. Das ist also ein bisschen die harte Wahrheit. So, warum hast du so wenige Picks? Weil du sie für was anderes hergegeben hast. Hat es was gebracht?
Nö. Also, wir müssen jetzt, das meine ich wirklich ernst, wir müssen abwarten. Weil die Situation ist ja jetzt die, wofür würdest du denn Picks bekommen? Rein theoretisch nur für einen Quarterback. Und das würde bedeuten, Russell Wilson has left the building. Ja. So. Und ist dann hast du eine völlig abstruse Situation, weil ohne deinen Star-Quarterback, dem du so viel zu verdanken hast, den ich persönlich feier dafür, dass er aus Scheiße einfach, also wirklich, das ist ein Broken Play und er kriegt es trotzdem noch hin, den Ball irgendwie 30 Yards runter irgendwo in irgendwelche Hände zu werfen und zwar in die eigenen, also von seinem eigenen Team. Das musst du erstmal hinkriegen. Wenn der weg ist, wer soll denn da spielen?
Würde ich auch nicht
machen. Wer soll denn da spielen?
Aber Dirk hat trotzdem was Richtiges gesagt. Das geht bei dem ganzen Trara so ein bisschen unter. Gardner Minshew wird ein bisschen vergessen. Also er hat völlig zu Recht gesagt, das ist doch eigentlich ein geiler Quarterback. Ich meine, die Situation, die Dirk gerade aufgezeigt hat, stimmt ja. Wir haben die Jaguars an 1, wir haben die Jets an 2. Bei beiden gibt es einen Quarterback, Gardner Minshew, Sam Darnold, die werden wahrscheinlich gehen, weil eben ein neuer kommt. So, Darnold ist jetzt weg. Warum interessiert sich keiner für Minshew? Also ja, natürlich ist er war er nicht der Erstrunden-Pick, wo alle sagten, oh mein Gott, sie haben endlich Gardner Minshew, aber das war jemand, der kam überraschend, hat aber sofort überzeugt. Minshew Mania, der hat sehr, sehr gute NFL-Spiele gezeigt. Es gibt sogar einige, die sagen, der war auf dem Platz in der NFL gar nicht so viel schlechter als ein Sam Darnold, auch wenn Sam Darnold auch nicht die besten Mitspieler hatte, hatte Minshew auch nicht. So, Minshew war auch jemand, der vorangegangen ist, der auf jeden Fall eingesteckt hat für sein Team, der viele Qualitäten hat. Natürlich hat er auch hier und da Spiele gehabt, wo er nicht überzeugt hat, wo er seinen Late-Round-Pick eher bewiesen hat. Hat aber, wir haben es auch schon oft beschrieben, in Touchdown24-Kolumnen geschrieben, im Buch, dass Minshew auch eine krasse College-Highschool-Vergangenheit hat. Warum gibt es kein Team, das da mal fragt?
Irgendwo wird er aufploppen und dann funktioniert das. Der wird diese Chance nutzen, weil das ist so ein Arbeitstier. Das ist eben das, was du gerade also als Defizit bei Trevor Lawrence beschrieben hast. Der Typ geht raus und sagt, es mir scheißegal. Und wenn meine Finger alle 90 Grad in die falsche Richtung abstehen, ich will dieses Spiel gewinnen. Unglaublich. Da würde ich ganz gerne kurz einen Bogen schlagen. Ich bin verliebt. Ja, muss man kurz mal sacken lassen.
Ich höre zu, ich bin jetzt gespannt.
In Quinn, also merkt euch den Namen, Quinn Meiners. Quinn Meiners ist ein Kerlchen, stellt euch einfach dreimal Mike vor. Mit noch ein bisschen Carsten obendrauf. Quinn Meiners kennt also wahrscheinlich keiner von euch da draußen. Quinn Meiners hat nämlich in der Division 1-2-3 Division 3 gespielt. In einem klitzekleinen College. In Wisconsin-Whitewater. Ist ein Offensive Guard. Und haben viele gesagt, Ende, undrafted, mal gucken. Der hat ja nicht große Colleges gespielt. Kennt ihr noch den Rocky-Film? Also Rocky 3 ist das, glaube ich. Wo Kollege Rocky nach Russland geht, um gegen Ivan Drago zu kämpfen. Oh. Und er nicht im Gym trainieren darf, sondern draußen. So mit Holzhacken und hast du nicht gesehen. Quinn, Q-U-I-N-N, Meiners, so wie mein und dann einfach Erz hinten dran geschrieben. So wie das Metall. Guckt euch das bitte einfach mal an. Okay. Also der Typ trainiert komplett wie Rocky. Der fällt Bäume, der schlägt, Achtung, mit dem Vorschlaghammer an einer kleinen Steilküste, schlägt er den Weg, der da rein soll, schlägt er einfach mal als Training. Mit dem Vorschlaghammer. Der Typ ist riesig. Nummer 77 damals bei Wisconsin Whitewater. Ein unglaubliches Viech, ein Blocker vor dem Herrn, eine Maschine. Und lustig ist, seitdem rufen sie jetzt alle an. Jim Nagy war der Erste, der angerufen hat, als er diese Videos gesehen hat. Sämtliche Teams, die eine O-Line suchen, haben gesagt, ach, weißt du was, da gehen wir mal vorbei. Carolina hat extra ein Scout hingeschickt, haben gesagt, kannst du mal zeigen, was du kannst? Der trainiert mit diesen riesen Wasser, kennt ihr aus diesen ganzen amerikanischen Serien, diese Büro-Wasserspender. Das sind seine Hanteln.
Okay, ich verstehe, warum du verliebt bist auf jeden Fall. Ich finde es schön,
dass... meiners. Das ist Arbeitsmentalität.
Ich finde es schön, dass Gardner Minshew in dir das triggert, dass du die Geschichte...
Ja, weil Gardner Minshew, ich glaube Gardner Minshew und Quinn Meiners.
Die wären Freunde, ne?
Die würden zusammen, also die würden, ey, die, was glaubst du, was die für Ausflüge machen würden?
Aber mal ganz kurz, ich hab gerade ein bisschen rumgesponnen, auf diesem Gedanken ein bisschen rumgedacht mit Gardner Minshew. Ich glaube, Gardner Minshew in einem richtig guten Team könnte richtig geil sein. Da habe ich überlegt, welches Team könnte im nächsten Jahr, wenn sie ein bisschen mehr Capspace haben und vielleicht jemanden brauchen, der hinter einer großen Legende groß wird, welches Team fällt mir da ein? Stell dir mal ganz kurz die Tampa Bay Buccaneers mit Gardner Minshew vor.
Ja, ja. Jetzt sprechen wir.
Die haben jetzt keinen Cap Space. Die haben gerade einen Damian Kung Su noch irgendwie gehalten, weil sie zaubern können. Aber Bruce Arians, der Quarterback-Flüsterer, Tom Brady, dahinter ein Minshew.
Minshew kommt mit dem Fahrrad. Der kommt mit dem Fahrrad. Ja. Der
sagt, Leonard Fournette kann ihm die Route sagen mit dem Fahrrad. So.
Ja.
Der doch. Nett.
Das wäre richtig fetter Scheiß. Ja. Und vor allem jetzt stell dir mal vor, so Mitte der Saison, hier klein Hemmi gepult, Brady muss 2 Spiele pausieren und Gardner Minshew funktioniert.
Aber mal ganz kurz. Dann, ja.
Das ist recht. Doch dann der Moment, wo du als Glazer Family nur die Füße auf den Tisch legst und sagst, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert.
Genau. Und mal kurz Spaß beiseite. Die Bucks müssen schon, also auch wenn Brady top drauf ist und gut spielt und die nächsten 10 Jahre, die müssen schon irgendwann auch gucken, was sie da hinter jemanden haben. Weil sollte Brady jetzt irgendeine Verletzung kassieren, die wirklich dann, wir hoffen es nicht, endend ist, dann siehst du auf der Position nicht so gut aus.
Nein. Aber du, also das ist ja schon, da kann ja schon jede Umzugskiste irgendwie eine Sportpause. Also der hebt einfach mal falsch die Wasserkiste aus seinem Aston Martin und dann ist Geweine angesagt. Ich möchte aber noch mal ganz kurz, wo wir sowieso bei Tom Brady sind. Der wird mir immer sympathischer und das macht mir langsam Angst.
Der ist ja auch sympathisch.
Ja. Nee. So, also jetzt ja. Das liegt, glaube ich, also wirklich. Also ich habe ja selber sehr lange Zeit in Florida verbringen dürfen. Das ist einfach das Wetter. Das ist das Wetter. Also überleg mal, hier ist ja auch gerade grau, hier war vor ein paar Tagen noch Schnee in Hamburg, das ist kacke, da kriege ich schlechte Laune, da werde ich zum Hannibal-Lektor. Da will ich nicht, das geht mir auf den Sack. Und wenn du in Florida lebst, da geht es einfach besser. Denn, jetzt pass auf, also ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, Tom Brady war im Disneyland.
Oh ja.
Um es mit den Worten von Adam Sandler aus dem berühmten Film zu sagen, Disneyland. Also, Disneyland. Und der arme Schauspieler, der diesen Jedi-Krieger da darstellen musste, der ein Gespräch mit Tom Brady geführt hat. Denn Giselle führt also die Kamera. Das wird mich schon mal irritieren. Also du siehst Tom Brady daneben, Giselle Bündchen, da würde ich schon mal sagen, Freunde, ich höre auf, ich reiß die Maske runter, können wir ein Selfie machen. Und jetzt steht also dieser Mitarbeiter und führt seinen Standarddialog auf und sagt, doch komm doch bitte auf unsere Seite der Macht. Und Tom Bradys rotzefrech geile Antwort ist, nö, ich spiele immer nur für die Gewinner. Oh, war das geil. Mir liefen Tränen runter. Ich habe es mir dreimal angeguckt. Ich habe gedacht, Gronk, dein Einfluss auf Brady ist großartig.
Ach ja, Mann, ist so geil, wie du immer Ausreden suchst, warum du Brady magst. Er ist einfach auch irgendwo ein cooler Typ. Also klar, nicht alles, was er macht, finde ich super, aber der hat schon einen gewissen Charme, einen gewissen Humor, auf jeden Fall. Abgesehen von Brady, ich habe die ganze Zeit überlegt, eine Sache wollte ich zu Darnold noch sagen, mir eingefallen.
Sag was.
Pass
was
auf. Denn? Dieser Darnold-Trade heißt für mich vor allem eins. Und zwar ist das so ein bisschen die letzte Chance für mehrere Personen. Die entscheidende Chance. Einmal für Sam Darnold. Jetzt bei den Panthers muss er zeigen, dass er ein guter Quarterback ist, weil jetzt gibt es nicht mehr die Ausrede, er hat ein schlechtes Team um sich. Einmal natürlich jetzt für die Jets den nächsten richtigen Pick zu machen und damit zwangsläufig auch für Joe Douglas, weil wir haben Adam Gase zu Recht häufiger vom Bus geworfen für seine Fähigkeiten auf der Headcoach-Position, aber wir müssen jetzt auch, also jetzt spätestens, ein bisschen über das Management, über Joe Douglas reden, weil der ist auch schon länger im Amt und wenn man sich so die letzten Erstrunden-Picks, allein die Erstrunden-Picks
der ist Jets, keiner mehr da.
Der Jets anschaut, von 2000, das ist fast ein Rekord, oder? Von 2013 bis 2018, alle, die da gepickt wurden, alle in der ersten Runde, sind alle weg. Das ist ja, also mehr, ein größeres Zeichen für Missmanagement gibt's ja kaum. Also Sheldon Richardson 2013 zu den Seahawks, Kevin Pryor zu 14 zu den Browns, Leonard Williams zu 15 zu den Giants, zu 16 Darren Lee zu den Chiefs, zu 17 Jamal Adams, Grüße zu den Seahawks, 2018 Sam Darnold zu den Panthers. Jetzt.
Ja, das ist, also.
Egal, wenn sie jetzt picken, das sind 3 Jahren eh woanders, werden Spötter sagen. Quinton Williams überlegt auch schon, wohin er gehen könnte. Also, oder Mekhi Becton. das ist jetzt nicht optimales Management. Wenn jetzt wieder der nächste Pick drauf geht, irgendwann müssen wir auch über den GM reden.
Der wäre hundertprozentig, da sagst du als Owner irgendwann, Alter. Aber es ist natürlich auch, um das nochmal deutlich zu sagen, draften ist nicht, das ist, also bei Madden ist das leicht. Und sich hinsetzen mit gepflegter Tüte Chips und Draft Day gucken ist auch leicht. Ich möchte nur mal eine Sache, also es kommt ja auch immer auf das Jahr drauf an. Also 2012, das war das Jahr, Russell Wilson, also 75. Pick overall, ja, weiß ich. Aber überleg mal, wer da alles noch in dieser Draft rumgedümpelt ist. Also Kirk Cousins, Ryan Tannehill, Andrew Luck und Nick Foles. So. Ein Jahr später, jetzt hast du irgendwie das Pech, jetzt musst du ein Jahr später, also 2013 draften. Da sind auch ein paar Quarterbacks weggegangen. Und jetzt festhalten, jetzt kommen sie. Die Hall of Famer der Hall of Famer. Mike Glennon, Geno Smith, EJ Emanuel, Matt Barkley und Jones.
Hm. Ja, man muss die GMs auch ein bisschen in Schutz nehmen, weil es ist ja auch nicht immer ganz so einfach. Natürlich siehst du einerseits die Fähigkeiten eines Spielers, die du bewerten kannst, wofür du sagst, okay, das ist ein Erstrundenpick, das ist jemand, der muss an achter Stelle spätestens gedraftet werden. Auf der anderen Seite, das sind ja auch irgendwo keine Maschinen, sondern Menschen. Es kann ja immer sein, dass jemand, der, keine Ahnung, aus Seattle kommt, nach New York geht und dort im Umfeld gar nicht klarkommt oder mit Leuten aus dem Lockerroom nicht klarkommt. Es gibt ja immer Einflüsse, die du gar nicht perfekt berechnen kannst, die dann aber eintreten, wenn du jemanden aus seinem Umfeld rausziehst, weil das passiert ja zu großen Teil, ganz selten wird dir jemand dorthin gepickt, wo er herkommt. Prasselt so viel auf dich ein, mediales Geräusche, die auf dich einprasseln, dann verletzt du dich. Das kannst du ja nicht immer bewerten, aber diese Ausgangssituation hat jeder GM, ja, also das ist für alle gleich. Jeder hat die gleiche anspruchsvolle Situation vor sich. Ich meine, Robert Kraft hat jetzt auch Bill Belichick mal ein bisschen kritisiert und gesagt, die letzten Drafts der Patriots waren jetzt auch nicht, also Grüße an den Kiel Harry und Sonny Michel, war jetzt auch nicht das Beste vom Besten, also auch an Bill Belichick.
Du guckst da hin und du sagst dir, ja, das ist er. So, und dann hast du so Selbstgänger, also wirklich so Selbstgänger. Ich spinne jetzt nochmal rum, um Mikes These komplett zu bestätigen. Was machen wir denn zum Beispiel im Kopf, also sportpsychologisch, das Wort habe ich lange nicht benutzt, Trevor Lawrence. So, überleg mal, das letzte Spiel, reguläre Saisonspiel, was der junge Mann verloren hat, war in der Highschool. Highschool, also Anfang der Highschool. Danach hat er alles gewonnen. Was passiert denn jetzt mit dieser Mentalität, die Mike ja gerade vorhin beschrieben hat, der so guckt ab und an wie Eli Manning, aber so ein bisschen noch gelangweilter, so lost im Bällebad, wir verlieren, müssen die anderen das richten. So, du kommst jetzt zu den Jacksonville Jaguars. Da ist nicht gewährleistet, dass du die ersten Spiele alle gewinnst.
Ja, es kommt ein bisschen drauf an, was für ein Typ du bist. Joe Burrow ging es ja ähnlich, der hat das gut bewältigt, wie Take Trevor Lawrence. So, das ist bei jedem anders und deswegen schwer zu sehen. Macht aber das Ganze ja auch so ein bisschen aus, würde ich sagen.
So.
Was ich noch gerne sagen würde, an drei, die 49ers haben wir ein bisschen besprochen, da noch ein kleiner Fakt, den wir mitgeben müssen. Nick Saban hat sich überraschend geäußert. Hast du das mitbekommen bei den Pro Days? Die 49ers haben nicht mit ihm gesprochen, weil er als Coach von Mac Jones dachte natürlich, okay, Mac Jones, also die haben hochgetradet, vielleicht auch für ihn. Ja, Mac Jones hat dich den optimalen Pro Day gezeigt, aber die haben nicht mal mit dem Coach gesprochen. Normalerweise reist du ja dahin, um mit allen zu reden und Interviews und Meinungen reinzuholen. Wenn du nicht mal mit jemandem sprichst,
ist also, das mehr, da kannst du beim Pokern auch gleich alle Karten auf den Tisch legen.
Du verlierst nichts,
wenn es losgeht.
Ja, also reden tut dir nicht weh.
Meistens. Ja, reden tut nicht weh, aber du signalisierst damit ganz klar, Mac Daddy, mir egal, ich gehe zu McDonald's. Also, ja. das ist den 49ers shit egal. Die haben den nicht auf dem Zettel, so brauchen wir nicht, gucken wir uns nicht an.
Aber ist das überheblich oder ist das. Also, ich finde es schon überheblich. Doch, ich finde es schon. Ich finde
reden. Nein, das ist ja nicht Tinder. Also, du musst ja nicht, also, du setzt dich ja nicht hin, guckst ja alles an. Sondern, wenn du jetzt sagst.
Habe ich bei Tinder früher aber auch nicht gemacht.
Du pass auf, du setzt dich ein, aber du guckst ja, du wischst ja nach links oder nach rechts. So, wenn du aber sagst, pass mal auf Quarterback brauche ich, also habe ich mich entschieden, dann brauchst du nicht Quarterback-Tinder, dann brauchst du dir die Sachen nicht anzugucken. Dann gehst du zum Pro-Day, das ist ja der Alabama-Pro-Day, nicht der Mac-Jones-Pro-Day, und dann guckst du dir gegebenenfalls andere Spieler an, die dich interessieren. Und gerüchteweise hat Alabama so den einen oder anderen, der ganz gut ist. So, und wenn du kein Interesse an Mac-Jones hast, warum sollst du dann zu Nick Saban gehen und sagen, Nick, erzähl mir mal was zu, also ganz ehrlich, wäre mir die Zeit auch zu schade.
Das stimmt, aber Mac Jones war ja trotzdem eigentlich, also er war ja mittendrin in diesem Quarterback-Gehabe der Top 5. So, jetzt hat er bei den Pro Days mega gefailt, ja, und plötzlich fällt er raus. Aber klar, die haben jetzt den Pick an dritter Stelle, heißt, sie kriegen eh dann den anderen Quarterback, den sie wollen, sie müssen theoretisch nicht mit ihm reden, aber weiß ich nicht, du kannst ja trotzdem mit dem Coach reden, vielleicht erzählt er dir irgendwas, was du noch nicht wusstest, was dir was bringt. Naja, aber du hast schon recht, wenn du eh Trey Lance willst oder wenn du eh Justin Fields willst, dann brauchst du nicht mit Mac Jones reden. Ich weiß aber nicht, ob das clever ist.
Ich finde es völlig in Ordnung.
In Ordnung ist es. In Ordnung ist es.
Völlig in Ordnung. Du gehst da hin und du weißt, was du willst.
Und jetzt werden die Leute da draußen übrigens sagen, Carsten, Mike, habt ihr nicht gesagt, ihr macht heute einen Mockdraft? Wir haben uns dagegen entschieden, muss man sagen, weil der kommt höchstwahrscheinlich nächste Woche. Wir vermuten.
Ja? Da sind nämlich noch ein paar Pro-Days, die ich mir angucken möchte. Und ich habe jetzt tatsächlich, und da muss ich meine Lanze brechen für ich habe schon fleißig rausgeschrieben, aber wenn ihr tatsächlich Bock drauf habt und das vielleicht mit euren Freunden selber rummocken wollt und machen, tun und hier und da, dann kann ich euch eine Sache wärmstens empfehlen. Und zwar auf der Internetseite von Touchdown24 gibt es den NFL Draft Guide 2021. Das geht bis zur sechsten Runde runter. Meine Fresse. Also der Kollege, der hat, glaube ich, weiß ich nicht. Und also wirklich gute Analysen, also wirklich Passtechniken. Geil. Das macht richtig Spaß, das zu lesen. Könnt ihr da runterladen. Kostet nicht die Welt. Also weiß ich nicht. Es lohnt sich total, weil der hat zum Beispiel auch also Sam Ehlinger, Jamie Newman den Quarterback, Ian Book, KJ Costello, der hat also wirklich alles auseinandergenommen und es macht einfach einen Heidenspaß. Und für so einen Mockdraft macht das richtig Sinn, auch noch die anderen Pro-Days abzuwarten. Und vor allem, es sind ja nicht nur die Pro-Days, denn dadurch, wir haben ja schon drüber gesprochen, dass sich einige Pro-Days überschnitten haben, gibt es jetzt gegebenenfalls noch einen zweiten und noch eine zweite Möglichkeit, und da sind wieder die 49ers, die konnten nämlich, also du kannst dich ja nicht klonen, die waren beim einen, aber beim anderen nicht, und haben sie gesagt, kann der nochmal für uns alleine vortouren? Und da sind wir jetzt wieder wie bei Quinn Miners, dann machst du halt einen Workout. Also ich bin mal sehr gespannt, wo die Reise der 49ers hingeht. Also sie geht weg von Jimmy G, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Aber wer dann die Bälle verteilt oder gegebenenfalls noch ein Jahr unter ihm lernen muss, darf, kann, da müssen wir abwarten.
Ja, ich würde erstmal sagen, die Reise geht auf jeden Fall dorthin, dass sie jemanden holen, der ihm Konkurrenz bieten muss. Damit entschieden, kann er das besser oder schlechter, ersetzt er ihn sofort, ersetzt er ihn irgendwann. Jimmy G wird auf jeden Fall den Kohle im Arschdruck verspüren, den du vorhin erwähnt hast. Warum wir den Mockdraft aber nicht auch, also auch noch nicht machen neben dem Pro Days, ist, glaube ich, also ich rechne noch,
dass mit. Du verschlafen hast?
Das sowieso. Mein Mockdraft ist aber trotzdem, meine Top 10 steht eigentlich auch schon mehr oder weniger. Wir vermuten aber einfach, dass es noch einen Trade geben wird. Also da können wir noch eine News aufschnappen, die es unter der Woche gab. Die Atlanta Falcons sollen sehr, 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 sehr gesprächsbereit sein, was ihren vierten Pick angeht. Weil viele vermuten ja, die werden wahrscheinlich auch einen Quarterback picken hinter Matt Ryan, um jemanden zu haben, der Matty Ice auch irgendwann ersetzen kann, weil er nicht mehr der Allerjüngste ist. Andererseits, den Gedanken können die Falcons auch haben, wonach es scheint, paar Jahre hat er noch drin. Wir könnten theoretisch auch, unser Team ist jetzt nicht so überragend aufgestellt, wenn ein Team daherkommt und sagt, wir geben euch den Pick für Platz 4, sind wir gesprächsbereit. Das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Vielleicht ein Team, was unbedingt noch einen Quarterback will, weil an 4 hast du auf jeden Fall noch die Wahl zwischen mindestens 2, wenn wir sagen, es gibt 5 gute. Deswegen, also ich glaube, es wird auf jeden Fall noch was passieren in der ersten Runde, was Trades angeht.
Und weiter unten, denk an meine Worte, die Minnesota Vikings werden auch noch hochtraden.
Zum Aber Beispiel.
Wir werden also das auf jeden Fall nächste Woche machen. Wir haben zwei, drei Fragen, die wir schnell machen, denn die sind gut. Die sind wirklich gut.
Ja, hau raus.
Ja, natürlich hau ich raus. Kann ich die erstmal ankündigen?
Nein, hau raus. Machen? Jetzt direkt raushauen.
Nö, möchte ich nicht.
Okay, dann.
Ich möchte dazu noch was sagen. Die erste Frage, das ist jetzt gehen wir ins Nerdwissen. Also jetzt geht's rund.
Moin Mike, moin Carsten, hier ist der Felix aus Berlin von den Berlin Rebels und ich habe mal eine Frage. Ich höre gerade eure letzte Folge und ich spiele gerade so nebenbei ein bisschen Madden auf dem Handy und mir ist was eingefallen, weil ich mag so ein 3-4-System mit Lawrence Taylor und so, finde ich eigentlich ziemlich geil immer. Und was mir aufgefallen ist in der NFL, es gibt so ziemlich viele Teams, die jetzt 3-4 spielen. Patriots spielen 3-4, die Giants machen das auch schon lange, Steelers sowieso. Und ich wollte fragen, also besonders für dich, Carsten, weil du ja Defense-Coach bist, glaubt ihr, dass es so langsam aber sicher so einen Wandel gibt dann so von 4-3, dass irgendwie alle Teams dann irgendwann eine 3-4 spielen, dass dieses 4-3-System ausstirbt? Genau. Grüße aus Berlin, Kuss auf eure Eicheln, tschüss.
Auf die was?
du hast gesagt, du wolltest zu der Audio noch was sagen, bevor du sie abspielst. Ich habe gesagt, hau raus,
dann sag
was
dazu.
Ja, ja, dann sag was dazu. Kuss auf die Eichel, ja. Geht's nicht Küsschen aufs Nüsschen und streichel die Eichel? Geht's nicht so? Carsten, komplett überfordert. Free 4 ja. System 4 free, Kuss auf die Eichel. Was?
Also, ja. Meint er jetzt die Eichel?
Beantworte einfach die Frage.
Ich verstehe das alles nicht. Dieses ganze Küsschen aufs, also weiß ich nicht.
Ja, dann, keine Ahnung.
Guck mal, es wird ja auch mal losgetreten, Kuss aufs Auge. Komm, wir machen jetzt Kuss auf die Eichel. Das finde ich okay. Das hat so ein bisschen CSD-Charakter, das finde ich super. Ja, vielleicht ist das in Berlin so. Vielleicht küssen die sich da gegenseitig. Man weiß es ja nicht. Also ich kenne die Berlin Rebels. Geiles Team. Hatten wir auch tatsächlich mehrere Spieler, da gehen die Grüße raus, für unser RAN-Fotoshooting, wo wir uns im Stadion von Union Berlin getroffen haben, in den Katakomben, am wärmsten Tag des Tages. Es war
alte Försterei.
Es war so arschheiß. Da ging kein Luftzug. Und die armen Jungs von den Rebels standen da in voller Montur daneben. Also Grüße gehen da nochmal raus. So. Ganz klar, also 4-3, du hast 4 Down-Linemen, 3 Linebacker, die dahinter stehen, aufrecht stehen und andersrum 3 Linemen und 4 Linebacker. So, wenn du jetzt natürlich, du hast so einen TJ Watt, du hast extrem gute, ich sag mal so, Hybridspieler, also die eigentlich rein theoretisch Linemen spielen könnten von der körperlichen Verfassung her, aber zu schnell dafür sind, also im positiven Sinne zu schnell, dann macht eine 3-4 natürlich extrem viel Sinn. Du hast in den letzten Jahren immer mehr Spieler, die schneller werden. Das ist wie Motorsport, also komischerweise, ne, sagst du irgendwie, wir machen weniger Leistung, aber trotzdem sind die Autos schneller. Und genauso ist es mit den körperlichen Voraussetzungen von ganz, ganz vielen College-Spielern. Die sind extrem gut gecoacht, die haben sich weiterentwickelt. Das kennt man, also früher waren die Leute 1,70, 1,75, jetzt ist der durchschnittliche Deutsche auch größer. Und so ist es natürlich auch in der NFL. Die Spieler werden größer und sie werden schneller. Und deswegen macht es dann natürlich Sinn, ein System umzuschiffen. Du hast gerade den Namen Lawrence Taylor genannt. Genau da macht es das als Beispiel, das zu nehmen, Sinn. Ich gucke, was ich an Personal habe. Danach baue ich das, was ich an der Defense spielen will. Eine 4-4. Hast du komplett außen vor gelassen. Wenn du eine 4-4 spielst, hast du 8, klar, dann fehlt dir einer, dann hast du nur ein Safety hinten. Aber ich persönlich bin immer ein Freund davon, gucken, was du hast. Und wenn du jetzt guckst, was haben die meisten NFL-Teams gedraftet, egal ob jetzt Bosa, egal ob Watt, du hast immer extrem schnelle Leute, die dieses System 3-4 einfach sinnvoller machen. Es ist nicht die bessere Lösung, es ist nicht eine probatere Lösung. Es ist einfach nur eine Lösung, die sich besser anbietet, je nachdem, was du an Personal hast. Und wenn du die Steelers anguckst, macht Sinn. Genau das Personal hast du. Deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt, was noch an Weiterentwicklung da sein wird. Klar hast du früher diese Buddy Ryan Eagles, bla, 5 und hier und dann hast du rotiert und alles Mögliche. Das war eine andere Zeit und das waren andere Athleten. Aber du wirst auch hundertprozentig jetzt bei den New York Jets eine andere Defense sehen, als wir wahrscheinlich uns alle gerade ausmalen können, weil das ist Salehs Spezialität und da muss man gucken. Aber wie gesagt, ich gebe dir völlig recht, wenn du schnelle Leute hast, wie eben Lawrence Taylor, macht eine 3-4 mehr Sinn.
So. Noch eine oder sind wir durch?
Ja, klar.
Abfahrt.
Du bist so geil. Abfahrt.
Wer kann das besser erklären als du? Deswegen habe ich mich da zurückgehalten.
Du klingst wie Ike Hüfgold. Abfahrt.
Ja, so. Also, ja, der Einfluss ist da.
Jetzt kommt eine Frage für dich, Madden-Spezi.
Oh, shit.
Moinsinger Männer. Ibo hier aus der wunderschönen Samt- und Seidenstadt Crime City, Krefeld am Rhein. Hammer Teil, was ihr ein bis zweimal die Woche liefert. Bin Fan seit der ersten Stunde. Und seit knapp einem Jahr liegt mir eine typische Off-Season-Frage auf dem Herzen. Insbesondere an unseren Special-Teams-Koordinator Mr. Spengemann und prinzipiell natürlich an euch beide. Warum ist noch nie jemand auf die Idee gekommen, in der gerade nicht mehr Field-Goal-Range den Ball Volley out of bounds zwischen Pylone und 5-Yard-Marker zu zimmern? Na, ganz im Ernst, ich bin gebürtiger Fußballer und selbst ohne großes Training ziehe ich da 5 von 10. Das lässt sich mit Training safe auf 80-90% erhöhen und das wäre doch mal ein brutaler Benefit. Also ich will es hier nicht zu weit aus, sonst wird das Ding zu lang, aber würde mich eure Meinung zu interessieren, weil übersehe ich irgendwas? Klar, ich brauche wahrscheinlich einen Holder wie beim Kick, aber die Wahrscheinlichkeit, dass meine Field-Position besser wird, ist deutlich höher. Also wie gesagt, würde mich eure Meinung zu interessieren. Grüße gehen raus.
So.
Junge, der war aber auf 3 Kaffee, oder?
3 Fragen, Kollege. Du bist gebürtiger Fußballer. Heißt das, du kamst mit Stulpen und Schienbeinschonern und allem Pipapo und Schuhen und kurzem Höschen, kamst du schon raus bei deiner Mutter? Oder wie ist man gebürtiger Fußballer? Das ist Frage 1. Frage 2. Wenn man den Ball Volley, wofür will man dann einen Holder benutzen? Mann, 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 der hat aber gleich 5 oder 6 verschiedene Lösungsansätze präsentiert.
Ich muss es erstmal verstehen, was er genau meinte. Er meinte, wenn man gerade so...
Ja, erklär mal bitte. Ich erklär's. Also, wir alle kennen die Situation. Du schießt einen Field Goal und das Ding geht daneben, richtig?
Richtig.
So, dann ist Arschlecken 2,20, dann fängt der Gegner an der Position an, wo du vorher warst.
Ja.
Liegt ja meistens daran, der Ball geht hinten ins Aus, richtig?
Richtig.
Okay, gut. Wenn der Ball jetzt vorher runterkommt, also zum Beispiel Chicago Bears können das sehr, sehr gut mit ihrem Returner, stellst einfach einen hin, der Ball kommt zu kurz runter, zack, ab geht sie die wilde Fahrt, haben die Bears zum Beispiel locker einen Touchdown rausgemacht. Und damit beantwortet sich deine Frage. Wenn du jetzt den Ball ins Ausschießt, passiert was? Der Ball ist tot. Dann geht es an der Stelle weiter, wo du vorher warst. Somit wäre die Idee schlau. Und wahrscheinlich hat das auch mal irgendjemand durchdacht und deswegen hat die NFL gesagt,
aber ganz kurz,
machen wir nicht.
Nee, nur für mich. Also was er sagt ist, wenn man ein Field Goal, was knapp out of range ist, einfach als Punt nutzt, sei es doch cleverer, als das Field Goal daneben zu setzen und dann weiter hinten zu starten, oder? Ist das was, das, was er sagt? Ja, aber natürlich glaubt man an das Field Goal, weil wenn man nicht an das Field Goal glaubt, geht man natürlich für den Punt. Aber solange man theoretisch ein Field Goal schießen kann und denkt, der Kicker schafft das, geht man natürlich fürs Field Goal. Also kein Team sagt ja natürlich, wir versuchen jetzt das Field Goal, aber es klappt eh nicht. So. Also das ist doch der Gedanke.
Wenn du Mr. Double Doink als Kicker hast, dann
ist
das so.
Ja, aber also das ist doch, also ich will es nicht missverstehen, so verstehe ich es, aber wenn du, also ich glaube, er meint, wenn man eine kritische Field Goal Position hat, wieso macht man nicht den Punt für die bessere Field Position danach? Ja, natürlich, weil man an das Field Goal glaubt und denkt, der Kicker schafft das. Man sagt ja niemals, Alter, kackt eh daneben und dann fangen wir halt da, dann ist halt der Touchback so. Also wenn ich es nicht missverstanden habe, so.
Du hast, die Frage war sehr, also sie war so ein bisschen wie das Orakel von Delphi oder wie chinesische.
Vielleicht verstehe ich es auch falsch, aber ich glaube, solange das Team glaubt, man kann ein Field Goal erzielen, wird man immer fürs Field Goal gehen, weil sonst macht das ja keinen Sinn. Nein. Sonst geht man für den Punt und versucht natürlich, das Ding wegzuhauen.
So.
Das Nein. war's.
Ja.
Ja. Aber Volley, der Gedanke war schon so ein Kicker, der plötzlich das Teil Volley nimmt, ey.
Ich stell mir vor, der Longsnapper haut das Ding dahin und du haust den Volley komplett weg. Geil ist ja dadurch, dass es kein runder Ball ist.
Dreh das
wie Ding, willst du den denn? Ey, das ist eine Trefferquote wie eine nordghanesische Schrotflinte.
Ja, aber der gebürtige Fußballer kann das, hat er gesagt.
Ja gut, wenn du in Fußballuniform von Adidas direkt rauskommst und dein erstes Schreigeräusch schon, also weiß ich nicht. Vor allem, das ist ja die nächste Frage, wenn er gebürtiger Fußballer ist, du kriegst ja als Baby einen Klaps auf dem Arsch, hat er sich auf den Fußboden gerollt, aller Nehmer, hat gesagt, ey, Diggi,
oh, jetzt kommt das
Foul.
Was? Ich bin auch gebürtiger Fußballer, ich räume mich nicht auf, wobei.
Gebürtiger Fußballer, hör doch mal zu.
Ja, ich weiß,
was er meint. Du bist gebürtiger Hamburger oder gebürtiger Frankfurter,
oder? Joke. Er meinte einfach nur, er kommt vom Fußball.
So. Er ist etatmäßiger Fußballer. Genau. Seine Sportart ist eher Fußball. Habe ich verstanden. Meine Güte.
Ja.
So.
Aber der Fußball ist ja selber, um mal kurz den Front auszuweiten, der Fußball ist ja selber schuld, weil solange du so Spieler belohnst für ihre Schwalben, macht man das ja auch weiter. Ja. Wenn du in der NFL eine Schwalbe machst, gibt es normalerweise den Video Review Assistant, der dann eben sagt, nö. War nix, wir spielen weiter. Also, wenn du im Fußball das System jetzt auch hast, aber trotzdem die Schwalben durchlässt, dann darfst du dich wundern, dass die Kids von heutzutage das trotzdem weitermachen. Grüße an Neymar.
So, und also ich bin ja kein Fußballfan, ne? Ich mag ja nicht so. Aber ich war in England, ich war in Liverpool und eigentlich war ich wie in der Beatles-Star, wollte mir das mal alles angucken. Und dann bin ich da ins Stadion gegangen. Geile Atmosphäre. Und ich habe vorher nur so deutschen Fußball gesehen, so Nationalmannschaft ein bisschen und ein bisschen HSV und ein bisschen Bayern München und habe immer festgestellt, dass sobald die sich antippen, rollte einer mindestens dreimal so mit Salto Mortale vorwärts und hast du nicht gesehen. Und die, also ich finde das aber, also falls wir wirklich noch Probleme haben mit unserem Gesundheitssystem und Corona-technisch, ich empfehle Herrn Spahn einfach sich von Fußballern beraten zu lassen, weil die haben ja eine Wunderheilung. Die rollen, denkst du, da kommt ein Rettungshubschrauber. Du denkst, das Bein ist abgerissen. Du denkst, das sieht aus wie bei Hannibal Lecter im Keller. Und dann kommt der Pfiff und danach ist er wieder fit.
Ja, das Problem ist einfach, dass du natürlich weißt, umso heftiger deine Reaktion auf ein mögliches Foulspiel ausfällt, desto eher kannst du eventuell den Schiedsrichter beeinflussen, das vermeintliche Foul zu pfeifen. Und das ist halt so ein bisschen etwas, wovon, wie ich finde, der Sport wegkommen muss, dass es nicht um die Reaktion, wie groß war das Aua, wie groß war der Schrei, darum darf es nicht gehen, sondern eben um den Kontakt, war der illegal oder nicht. Und das ist so ein bisschen, dass der Fußball, finde ich, selber schuld, die Schiedsrichter, aber auch die Spieler, solange das gefördert und nicht bestraft wird, und zwar wirklich richtig bestraft wird, dann wirst du das Problem nicht wegbekommen. Also wir haben, um mal ganz kurz off-topic zu sprechen, in der Champions League gab es einen Foul jetzt gegen Man City-Spieler, gegen Dortmund, glaube ich, war es, der am Fuß getroffen wird und der sich am Kopf festhält. So, wenn du das machst, ja, und der Schiedsrichter sieht das, dann musst du dem halt auch eine Karte geben und nicht sagen, ja gut, war kein Foul, wir spielen weiter, sondern du musst sagen, es war kein Foul und du hast versucht zu bescheißen, Alter, du kriegst eine Karte. Und wenn du das nicht bestrafst, wird das immer und immer und immer weitergehen. Und deswegen mag ich auch die NFL, da gibt es das eigentlich nicht.
Und da wollte ich ja gerade drauf hinaus. Also ich war in Liverpool, habe mir ein Fußballspiel angeguckt und das war für mich Rugby. Also die haben sich da, also das war mit halbem Körpereinsatz, da, also der Schiedsrichter hatte, glaube ich, die Pfeife vergessen. Also hat er nicht, weil er hat angepfiffen und er hat zur Halbzeit gepfiffen. Aber dazwischen wurde nicht groß gepfiffen. Und ja, also deswegen, ja, je nachdem, ne? Also wie du das vorgibst, umso ja, erntest, was du siehst, ne? Apropos, wir müssen kurz, wir sind ja tagesaktuell, wir müssen eine schnelle Blitznachricht verkünden.
Oha.
Da sind wir wieder in England. Prinz Philip ist tot. 99 Jahre alt.
Oha.
Der Ehemann der Queen ist von uns gegangen. So, wollte ich jetzt nur sagen.
Du meinst schön mit einer guten Nachricht hier rausgehen oder warum? Ja.
Naja, ich meine, es
ist. Schöner Stimmungsbringer.
Sorry, also jetzt nicht plötzlich unerwartet mit 99. Also. Aber wie gesagt, ich wollte es nur sagen. Ich mochte den ja immer.
Ich auch.
Ich mochte den immer. Ich meine, Lizzie ist auch, glaube ich, eine, also mit Lizzie verheiratet zu sein, ich glaube, die hat Haare auf den Zehen.
Ich kann mir bitte nicht zum Ende der Folge die Queen dissen.
Was denn?
Oh, lass uns irgendwas Positives am Ende mal sagen. Ich finde, Bill Belichick ist ein lustiger
Hunde.
Typ.
Sie hat drei Hunde.
Drei Hunde, Corgis. Geil.
Oder vier.
Vier.
Weiß ich nicht.
Wie geht's Emma?
Emma, geht's gut.
Super. So. Grüße an alle Hundebesitzer und Hunde da draußen. So, Emma, das ist schön.
Emma, Opa ist tot. Lässt sie kalt. Sie sagt, sie ist nicht adlig. Gut, also das haben wir geklärt. Ich find's wirklich schade. Ich mochte den immer. Der hatte so einen robusten, der hatte unseren Humor. Der hatte wirklich, musst du mal, also der hat geile Witze rausgehauen. Als in Anführungsstrichen König von England, musst du auch erstmal hinkriegen. Aber gut, so, damit sind wir jetzt durch, im wahrsten Sinne des Wortes. Und
schönes Wochenende, ja, wünschen wir.
Ja, und Mike, ich kaufe dir einen Reisewecker. Ich kaufe dir einen Reisewecker.
Ja, ist ja gut. Hast ja recht.
Ja, das kriegen Entschuldigung. Wir, weil hat ein bisschen meinen Tagesplan durchgehauen. Aber ist nicht schlimm.
Es tut mir leid.
Damit sind wir jetzt fertig. Und ich hoffe, also bei mir klingelt es auch gleich. Ich habe mir nämlich was bestellt. Ihr wisst ja, also ich mag ja Baseball. Also ich mag Baseball gucken. Das ist jetzt nicht die geilste Sportart der Welt, aber ich mag Baseball gucken. In 10 Tagen kommt übrigens das neue große Videospiel zum Thema Baseball raus. Aber ich habe mir Socken bestellt bei Tars und zwar geile Baseball-Socken von Stans wieder mit Phillies, Tigers. Ich freue mich jetzt schon wie ein kleiner Junge, aber irgendwie ist mein Paketbote noch nicht da. Es kommt aber heute an. Wollte ich nochmal gesagt haben.
Ich wünsche dir viel Spaß damit. Ich glaube, du hast mehr Socken als jeder andere Mensch da draußen.
Ja, ich liebe ja Socken, aber das ist ein anderes Thema. So, damit sind wir jetzt raus und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder und dann werden wir tatsächlich LMAA, PP und so weiter machen. Dann werden wir mocken bis zum geht nicht mehr. Und wenn ihr auch mocken wollt, denkt dran an den Tipp. Guckbert hat schon 24 vorbei. Mehr Futter über Spieler, die bis zur 6. Runde runtergehen, gibt's nicht. Zumindest nicht deutschsprachig. So, wir sind raus. Willst du noch was sagen?
Bis dann. Macht's gut. Gute Schlacht.
Tschö. Ciao. In the